Sehr schönes Lied. Vor allen Dingen die Bridge passt ganz hervorragend irgendwie zu dem, worum es heute geht. Deshalb lese ich sie einfach nochmal vor. Jesus, du stehst hoch über allem. Ich will dich ehren mit allem in mir. Ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen. Wir sind heute im letzten Kapitel der Apostelgeschichte und Paulus und seine Begleiter und die Juden, die ersten Christen, haben eine bewegte Zeit hinter sich. Und es ist vieles passiert und es ist, glaube ich, auch vieles passiert, was sie nicht ganz verstehen konnten. Und trotzdem sind sie dabei geblieben und haben weitergemacht und haben wirklich viel mit Gott erlebt, haben sich verändern lassen. Und die frohe Botschaft, das Evangelium, hat sich ausgebreitet. Es gab am Ende der Apostelgeschichte deutlich mehr Christen als am Ende der Evangelien. Und das ist eigentlich eine ziemlich schöne Erfolgsgeschichte. Wir sind in unserer Reise durch die Bibel, seit Beginn des letzten Jahres, sind wir jetzt mit der Geschichte des Neuen Testamentes fast am Ende angekommen. Danach kommen jetzt noch so die Lehren der Briefe und so. Also wir haben vieles, vieles schon hinter uns. Und wie Gerd vorhin schon gesagt hat, ein Auftraggeber, eine Mission, ein Ziel, das hat uns die letzten Wochen begleitet. Und das war viel Abenteuer, viel, viel Erlebnis. Wir haben aber auch gemerkt, dass es eigentlich viel mehr um einen Lebensstil geht, um eine innere Haltung, als darum, sich irgendwas vorzunehmen und das durchzuziehen. Das ist etwas, was irgendwie viel tiefer steckt. Und wir haben auch festgestellt, dass es ganz viel Learning by Doing ist. Also die Leute, die missionarisch tätig sind, sind ganz oft irgendwie Anfänger und die lernen, während sie es tun. Und man merkt irgendwie, Gott ist derjenige, der sie antreibt und ihre eigenen Fähigkeiten sind gar nicht so das Ausschlaggebende. Und es ist nicht Thinking. Es ist nicht ganz lange drüber nachdenken, ganz lange planen, sondern im Wesentlichen besteht es darin, einen Schritt nach dem nächsten zu machen und weiterzumachen. Jochen hat uns letzte Woche erzählt, dass Paulus Stress mit den Juden hatte. Das hatte er ja regelmäßig, aber jetzt ist das quasi so ein bisschen eskaliert. Und er war vor König Agrippa und dann dem Statthalter Festus und hat sich dann, um auf Nummer sicher zu gehen, auf den Kaiser berufen und ist dann auf dem Weg nach Rom gewesen. Lange Schifffahrt, die schiefgegangen ist, das Schiff ist untergegangen, ganz viel Chaos und am Ende wurden sie gerettet. Und da, wo Jochen quasi aufgehört hat, nicht nur von der Geschichte her, sondern auch von dem, was er gesagt hat, möchte ich direkt anknüpfen. Jochen hat nämlich gesagt, er hat seine Predigt gestartet und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mit dieser Geschichte anfangen soll. Ich weiß gar nicht, was ich daraus lernen soll. Und sein Fazit war dann, naja, eigentlich ist unser Leben mit Jesus immer Mission und es ist immer etwas, was wir mit Gott erleben. Egal, ob es jetzt irgendwie eine Kleinigkeit ist oder ob es irgendwas Großes ist. Egal, ob wir jetzt unterwegs sind, ob es gut oder schlecht ist. Eigentlich sind wir immer im Sinne unseres Auftraggebers unterwegs. Wir haben immer eine Mission und wir haben immer ein Ziel, egal was uns gerade im Leben so widerfährt. Und nun ist Paulus und all die anderen auf dem Schiff gerettet worden. Sie sind auf einer Insel angekommen und da steigen wir mit unserem Text ein. Apostelgeschichte 28, 1 bis 10. Nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel, auf die es uns verschlagen hatte, um Malta handelte. Die Bewohner der Insel, sie sprachen nicht Griechisch, waren überaus freundlich zu uns. Sie machten im Freien ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen. Denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen. Da schoss, aufgescheucht von der Hitze, eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich an seiner Hand fest. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können, doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endgültig sein Leben. Paulus schüttelte das Tier ab, sodass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das geringste geschehen. Die Leute warteten darauf, dass sein Körper anschwellen oder dass Paulus plötzlich tot umfallen würde. Nachdem sie ihn jedoch längere Zeit beobachtet hatten und feststellten, dass nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie mit einem Mal ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott. In der Nähe jener Stelle befand sich ein Gut mit ausgedehnten Ländereien. das dem obersten Regierungsbeamten der Insel gehörte, einem Mann namens Publius. Dieser nahm uns freundlich bei sich auf und wir waren für 3 Tage seine Gäste. Der Vater des Publius hatte damals gerade die Ruhe und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer, betete mit ihm und legte ihm die Hände auf. Da wurde der Kranke gesund. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an einer Krankheit litten, und alle wurden geheilt. Die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden, und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die Weiterreise brauchten. Jochen hat letzte Woche so schön deutlich gemacht an der Schifffahrt, dass Paulus kein normaler Gefangener war. Er hatte eine Menge Privilegien, die er irgendwie genossen hat, und er war auch ziemlich bekannt. Und es gab eine ganze Menge Leute auf diesem Schiff, die von dem Rang und von dem Ansehen deutlich, deutlich unter ihm waren. Obwohl er ein Gefangener war, war er eigentlich ziemlich beliebt und sein Rat galt auch was. Und trotzdem sehen wir hier ganz am Anfang des Kapitels 28, dass Paulus tatkräftig mithilft. Ich glaube, das hätte er nicht tun müssen. Ich glaube, es hätte ihm niemand übel genommen, wenn er da nicht mitgewirkt hätte. Es waren genug Leute da, die ein Feuer hätten anmachen können. Aber für Paulus scheint das ganz normal zu sein, und das sehen wir an vielen Stellen in der Apostelgeschichte und auch an dem, was danach passiert, dass er irgendwo mithilft. Ich finde, generell hat Arbeit in der Bibel einen ziemlich hohen Stellenwert. Es ist nicht nur normal und irgendwie Alltag, sondern es ist auch gut und wichtig. Unser Körper und auch unser Geist ist eigentlich darauf angelegt, irgendetwas zu leisten, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu machen. Und wenn wir uns vorstellen, was passiert, wenn wir unseren Körper und unseren Geist nicht benutzen, dann wird das noch viel deutlicher. Ich habe schon das ein oder andere Mal in meinem Leben einen Bänderriss gehabt und dann passiert eigentlich immer Folgendes. Zuerst werden meine Hosen lockerer, weil die Muskeln ein bisschen abnehmen. Dann werden die T-Shirts enger und dann irgendwann kriege ich, wenn ich mich wieder ein bisschen betätige, ganz schnell Muskelkater. Man merkt so richtig, eigentlich ist der andere Zustand der bessere. Da fühlt sich mein Körper wohler. Und ich kriege auch Nackenschmerzen, wenn ich eine Weile keinen Sport gemacht habe, ich immer auf dem Sofa rumlümmele irgendwie. Und wenn ich Sport mache, dann habe ich das gar nicht oder mich körperlich betätige. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen haben wir gepflastert bei uns, schwere körperliche Arbeit, habe ich wieder gemerkt, man kann essen, was man will, wenn man sich ordentlich betätigt, da passt man schon die Waage. Überhaupt kein Problem. Eigentlich sind wir dafür gemacht, uns körperlich zu betätigen. Und wir sind auch eigentlich dafür gemacht, unseren Geist zu benutzen. Ich merke das immer besonders, wenn die Schule nach den Sommerferien wieder anfängt, dass ich total langsam bin. Mich fangen wieder an, Sachen zu stressen, die mich vor den Sommerferien überhaupt nicht gestresst haben. Ich muss mal wieder Namen merken, das, was mir am Ende vor den Sommerferien total leicht fällt. Und dann merke ich richtig, mein Hirn ist nicht mehr so in Form. Ich muss wieder richtig reinkommen. Eigentlich sind wir dafür gemacht, uns zu betätigen. Und ich glaube, in der Bibel ist das ganz normal. Und deswegen ist es für Paulus auch ganz normal, dass er, obwohl er Ansehen hat auf dieser Insel, erstmal mit anpackt. Und Arbeit ist nicht nur gut für uns, Arbeit schafft auch Beziehungen. Arbeit verbindet. Ich finde, ganz deutlich sieht man das daran, dass die meisten Affären, die passieren, auf dem Arbeitsplatz passieren. Ich glaube, das ist leicht zu erklären, weil das die Menschen sind, mit denen man am meisten Verbindung hat. Da passiert sowas am schnellsten, deswegen sollte man auf der Arbeit auch ein bisschen aufpassen. Arbeit verbindet. Ich finde, man sieht das auch sehr deutlich daran, dass mit den Leuten, mit denen man sich am meisten streitet, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir sind das jetzt ein bisschen weniger, früher waren das stark meine Eltern und meine Frau. Das sind die Leute, mit denen ich mich am meisten zoffe oder gezofft habe in meinem Leben. Und ich habe aber mit diesen Menschen auch festgestellt, dass ich immer trotzdem mit ihnen sehr gut zusammenarbeiten konnte. Und wenn ich wenn Sarah und ich uns über irgendwas gestritten haben, aber danach anfangen, irgendwas zusammen zu machen, irgendwas, was gerade gemacht werden muss, dann merke ich, wie allein, dass wir was zusammen tun, es uns wieder verbindet. Mein Papa war es genauso wie. Es gab so, ich würde sagen, so ein halbes Jahr, da hatten wir quasi Krieg miteinander, aber miteinander irgendwo eine Mauer ziehen, das ging immer. Und danach ging es uns beiden auch deutlich besser. Arbeit verbindet. Also, Arbeit ist gut für uns, aber Arbeit ist auch gut für andere. Arbeit ist normal und wichtig. Und ich frage mich dann im Umkehrschluss, wo arbeite ich, und das kannst du dich vielleicht auch fragen, wo arbeitest du mit anderen Menschen schon zusammen? Oder wo könntest du vielleicht noch mit anderen Menschen zusammenarbeiten, vielleicht sogar wo solltest du noch mit anderen Menschen zusammenarbeiten? Nicht nur dein eigenes Süppchen kochen, sondern wirklich mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Das Coole ist ja, dass man auch mit Menschen zusammenarbeiten kann, die man eigentlich gar nicht so gern mag. Arbeiten ist deutlich leichter, als gleich irgendwie über ein Thema zu reden, das anstrengend ist. Vielleicht ist es mal dran, auf der Arbeit, wo du jeden Tag bist, mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, mehr ein Team zu werden, da rein zu investieren. Vielleicht ist es auch mal dran, deine privaten Projekte, die du so vor dir hast, mit anderen zu teilen. Andere Leute zu fragen, ob sie dir helfen können. Oder selber zu fragen, ob bei anderen irgendwo zusammenarbeiten schweißt einen zusammen. Ich muss gestehen, ich kann das nicht so gut. Mir fällt das echt schwer. Wir haben nicht vor allzu langer Zeit ein Haus gekauft. Es gibt immer was zu tun. Mir fällt das schwer zu sagen, dass ich Hilfe brauche. Das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Ich merke aber jedes Mal, wenn ich mich überwinde, dass das mir gut tut und witzigerweise auch den anderen, was ich irgendwie gar nicht verstehen kann. Ich denke immer, die opfern mir Zeit und tun danach aber so, als ob ich ihnen was geschenkt hätte. Aber ich glaube, gemeinsam arbeiten tut einfach gut. Und auch Paulus wusste das. Und es ist bei mir auch so der Beginn von so mancher Freundschaft geworden. Oft habe ich Menschen richtig kennengelernt, als ich mit ihnen irgendwas zusammen gemacht habe. Und in der Geschichte passiert, nachdem Paulus da geholfen hat beim Feuermachen, noch was Spannendes. Er fängt an, die Menschen in seiner Umgebung zu heilen, ihnen aktiv Gutes zu tun. Eigentlich ist das nichts anderes als dieser Begriff der Diakonie. Paulus übernimmt soziale Verantwortung für sein Umfeld. Er sieht, was los ist, wo was fehlt, und er dient seinen Menschen, die Menschen in seiner Umgebung. Und er macht das vorbehaltlos, denn er hilft ja zum Erst seinem Gastgeber, der ihm schon Gutes getan hat, aber wenn man weiterliest, sieht man ja auch, dass es dann auf alle anderen, die auch noch krank in der Umgebung waren, irgendwie ausgeweitet wurden. Also Paulus hat sich nicht um diejenigen gekümmert, denen er gerade etwas geschuldet hat, sondern er hat gesehen, was in seinem Umfeld los ist, und er hat gedient. Das ist nichts anderes als Diakonie. Und auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Mission. Das, was Paulus da macht, ist Mission. Er sieht und seine soziale Verantwortung, nimmt sie wahr und dient. Und es ist die Frage an uns alle, es ist vor allen Dingen die Frage an uns Christen, wo ist in unserer Umgebung Not? Unabhängig von der Größe der Not. Da muss nicht immer was ganz Schlimmes sein. Vielleicht gibt es auch kleine Nöte, die wir sehen. Und es ist unsere Aufgabe, das wahrzunehmen. Wem geht es vielleicht nicht gut? Wer braucht Hilfe? Oder wer ist gerade allein? Paulus ist eigentlich ein ziemlich guter und begeisternder Redner. Predigen, das ist seine Aufgabe. Er ist ja schon in seiner Ausbildung Theologe gewesen. Er ist eigentlich nicht der große Handwerker gewesen. Eigentlich ist er der Theologe gewesen. Sicherlich, er konnte auch sein Handwerk beherrschen, aber seine Hauptaufgabe in der Mission war die Lehre. Und dieser große Prediger nutzt diese Bühne, die er da gerade hat, eigentlich nicht zum Predigen. Zumindest nutzt er die Bühne nicht zu einer so großen Predigt, dass Lukas es für wichtig erhält, es aufzuschreiben. Hätte er tun können. Stattdessen hilft er. Er lebt mit. Er dient seinen Mitmenschen. Er arbeitet mit ihnen und er lebt mit ihnen. Eigentlich genau das, was Jochen letzte Woche so schön herausgestellt hat. Und auch das ist Mission. Paulus dient und er arbeitet und er lebt. Und zwar nicht für sich alleine, sondern mit den Menschen um ihn herum. Und dann geht die Geschichte weiter und Paulus verlässt Malta, reist nach Rom, ziemlich entspannt. Es gibt Christen in Rom, die haben so eine Art Vorfreude auf ihn, die sind in freudiger Erwartung, dass er kommt. Es gibt Juden, die skeptisch sind. Und dann kommt er nach Rom und er bekommt eine eigene Wohnung, also er hat ein paar Privilegien. Allerdings ist das eine bewachte Wohnung. Und dann macht Paulus das, was er eigentlich oft in der Apostelgeschichte macht. Er knüpft zuerst einen Kontakt zu der jüdischen Gemeinde und lädt die führenden jüdischen Persönlichkeiten zu sich nach Hause in die Wohnung ein, weil er diese Wohnung vermutlich nicht verlassen durfte. Und dann erzählt er ihnen, was er mit Gott erlebt hat, wie Jesus ihm begegnet ist. Er erzählt seine Geschichte und dann erklärt er ihm das Evangelium. Warum das Ganze eigentlich da ist, dass Jesus mit uns Beziehung haben möchte, dass er uns erlösen möchte von der Schuld, von all den Dingen, die uns von Gott trennen, so wie er das bisher eigentlich immer gemacht hat. Und jetzt lese ich euch mal die Reaktion vor. Die Reaktion von den Juden, die da waren, und dann eben auch die Reaktion von Paulus darauf. Und das ist wieder in Kapitel 28, ab Vers 25. Untereinander, zutiefst uneins, brachen sie schließlich wieder auf, also die Juden. Das Letzte, was Paulus ihnen sagte, war folgendes: Wie zutreffend ist das, was der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vorfahren gesagt hat. Geht zu diesem Volk, befahl er Jesaja, und sage zu ihnen: Hört zu, so viel ihr wollt, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, solange ihr mögt, ihr werdet doch nichts erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen und wollen nicht umkehren und sich nicht von mir heilen lassen. Ihr sollt daher wissen, fügte Paulus hinzu, dass das Heil, das Gott uns schenkt, jetzt auch den nichtjüdischen Völkern verkündet wird. Und bei ihnen wird seine Botschaft offene Ohren finden. Paulus ist eigentlich ziemlich begeistert von dem, was er mit Gott erlebt hat. Wie Gott Gemeinden irgendwie größer werden lassen hat und wie er gemerkt hat, dass er da an einer ganz großen Sache mitarbeitet. Und jetzt ist er ziemlich frustriert. Ich finde, diese Worte klingen nach Frust, sie klingen nach Wut, sie klingen nach Trauer und er ist ziemlich emotional. Ich finde, das hat nichts mit Sachlichkeit zu tun, was er da gerade von sich gibt. Und man merkt auch, Paulus hat einen ganz großen, unerfüllten Wunsch. Paulus wünscht sich nämlich eigentlich, dass das, was er erlebt hat, auch andere Menschen erleben. Dass das, was ihn so begeistert, einfach andere Menschen auch mitnimmt. Und er stellt zum wiederholten Male fest, dass es einfach viele, viele Menschen gibt, die das schlicht und ergreifend nicht wollen. Und das frustriert ihn. Und unerfüllte Wünsche kennt jeder von uns. Und unerfüllte Wünsche sind immer Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite fühlen sich unerfüllte Wünsche immer schlecht an. Und auf der anderen Seite wissen wir aber eigentlich auch, dass sie zum Leben dazugehören. Wir brauchen sie manchmal sogar, um erwachsen zu werden. Sie sind immer doof, sie tun immer weh, aber sie sind oft notwendiges Übel. Jeder von uns kennt vermutlich verwöhnte Kinder. Das ein oder andere Mal verwöhnt man auch seine eigenen Kinder und stellt das fest. Und verwöhnte Kinder werden immer zu Tyrannen. Und ich selber muss mal in meiner Erziehung auch immer wieder zurückfahren. Ich stelle oft fest, ich bin sehr großzügig und frage selbst Jette 100.000 Mal, was sie denn eigentlich möchte. Und irgendwann hat sie so einen ausgeprägten Wunsch, dass ich zu allem Möglichen, dass ich feststelle, dass es eigentlich nicht mehr mit meinem Leben kompatibel ist. Und dann muss ich wieder zurückrudern. Eigentlich brauchen Kinder genau wie Erwachsene von Zeit zu Zeit unerfüllte Wünsche. Wir brauchen das. Sie tun weh, aber wir brauchen das. Und bei Gott ist es auch so. Gott lässt uns unerfüllte Wünsche. Und wenn ich mir vorstelle, wenn Gott gibt, der mehr weiß und mehr kann als ich, dann ist es auch selbstverständlich, dass der zwischendurch Dinge tut, die ich nicht verstehe und mir Dinge verwehrt, die ich eigentlich haben möchte. Und Paulus erlebt das genau hier. Und Paulus befindet sich sowieso in einer ziemlich besonderen Situation. Ich habe den Eindruck, eigentlich kennt Paulus den Lockdown oder zumindest das Homeoffice. Denn Paulus war an diese Wohnung gefesselt, der durfte da nicht raus. Und als die Corona-Krise mich am härtesten getroffen hat, musste ich so circa 3 Monate zu Hause bleiben, weil meine Schüler auch nicht in die Schule konnten. Und ich habe zwar was gemacht für die Schule, aber das war nicht zu vergleichen mit dem Stress meines normalen Alltages. Und stattdessen war ich dann mit meinen 2 Kindern zu Hause, habe geputzt und gekocht und sie schlafen gelegt und wieder aufgeweckt und all sowas gemacht, 3 Monate lang. Und ich muss gestehen, am Ende war ich ziemlich gar. Das hat mich echt fertig gemacht. Und der Respekt für meine Mutter, die das noch viel länger gemacht hat, ist von Tag zu Tag gewachsen. Und irgendwann bin ich total antriebslos geworden und teilnahmslos und demotiviert. Und ich habe gemerkt, Einschränkungen hasse ich. Ich möchte mein normales Leben zurück. Und obwohl ich weiß, dass das alles nötig ist und obwohl ich das nachvollziehen kann, habe ich trotzdem festgestellt, dass ich riesige Probleme damit hatte. Und dass ich eigentlich das am Ende kaum aushalten konnte irgendwie. Und obwohl es mir wirklich, wirklich gut ging, fand ich die Situation total erdrückend. Und wenn ich mir jetzt den Abschluss der Apostelgeschichte durchlese, dann klingt das bei Paulus aber irgendwie ein bisschen anders. Das sind auch nur zwei Verse und die lese ich euch mal vor. Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und durfte so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Kleines Augenmerk, die Leute sind alle zu ihm gekommen. Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemandem daran gehindert. Ich finde, das klingt ziemlich gut. Das klingt ziemlich optimistisch, obwohl Paulus zwei Jahre Hausarrest verordnet bekommen hat. Ich glaube, Mission, und wir wissen ja, dass Mission eigentlich nichts anderes ist als das Leben mit Jesus. Diese Begriffe sind so nah miteinander verzahnt, dass man sie eigentlich gar nicht trennen sollte. Lebt von einer ganz tiefen Vertrauensbeziehung zu Jesus. Von einer wirklichen persönlichen Beziehung. Und nur das ermöglicht eine tiefe Ruhe und einen tiefen Frieden, selbst wenn es um uns drum nicht gut aussieht. Selbst wenn wir starke Einschränkungen erleben. Ich habe versucht, diese Situation damit zu kompensieren, indem ich mich abgelenkt habe. Ich habe in der Corona-Zeit mehr YouTube-Videos geguckt als je zuvor in meinem Leben. Ich habe mehr Zeitung gelesen als je zuvor im Leben. Ich habe mich mit Informationen nur so zugeballert. Und ich glaube, dass das vielleicht, wenn wir das mal eine kurze Zeit machen, auch ganz aushaltbar ist. Aber eigentlich ist das nicht das, wo wir tiefen Ruhe und Frieden finden, wenn es uns nicht gut geht. Ich bin davon überzeugt, dass Paulus eine ganz tiefe persönliche Beziehung zu Jesus hatte und deshalb diesen Hausarrest, glaube ich, gut überstanden hat. Mission geht immer und überall. Sie geht mit jedem und sie geht zu jeder Zeit. Die Voraussetzung ist, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und diese Beziehung, die wächst, je mehr Zeit wir mit Gott, mit Jesus verbringen. Mission ist eigentlich nichts anderes als Gutes, was wir haben, unserer Umgebung zu teilen. Das können Erkenntnisse sein, das können Erlebnisse sein, Erfahrungen sein. Es kann auch sein, dass wir unser persönliches Verstehen von der Liebe und Größe Gottes im Zusammenhang mit unserem Leben, mit unseren Erfahrungen an andere Menschen weitergeben. Das ist Mission. Aber Mission ist eben auch teilen, helfen, arbeiten, Zeit verbringen. Mission ist reden, essen, trinken. Überall dort, wo wir mit anderen Menschen in Beziehung treten. Das ist Mission. Mission ist Leben. Eigentlich das, was wir jeden Tag machen. Und es ist das ganz normale Leben mit Jesus. Ich hoffe, wir nehmen alle aus dieser Predigtreihe mit, dass man diese Begriffe nicht trennen kann. Dass das normale Leben mit Jesus immer Mission ist, dass wir immer mit Menschen in Beziehung treten und dass diese Menschen immer durch uns Jesus treffen, egal was wir dabei gerade tun. Mission ist Leben, so wie Gerd vorhin gesagt hat, unter, mit und für andere Menschen. Und das Ziel davon ist, dass wir Gott unter diesen Menschen groß machen. Das Ziel ist, dass möglichst viele Menschen auf Gott treffen, durch uns. Und das ist keine besonders große Arbeit, sondern es ist eigentlich nur das, was passiert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und uns nicht aktiv dagegen wehren. Dankeschön.